Hi Deadly.
Hi Hex.
Sag mal, wieso dauert das Ganze mit Star Citizen eigentlich so lange? Also, Chris Roberts hat ja irgendwann mal eine Idee gehabt und dann, ich weiß nicht, das war vor 2012 und wir haben 2025.
Nun ja, also das Ding ist, natürlich dauert es schon lange, aber das ist für ein Spiel von dieser Größe halt eigentlich nicht unbedingt unüblich. Viele AAA-Produktionen verbringen teilweise 10 Jahre und mehr in der Entwicklung. Nur, ich glaube, der Unterschied ist, dass bei Star Citizen wir von Anfang an mit dabei sind. Seit Minute 1 der Entwicklung haben wir das Ganze in irgendeiner Weise medial verfolgt und wussten, dass dieses Projekt passiert. Und bei anderen Spielen ist es häufig so, dass man die ersten 6, 7, 8, 9, 10 Jahre der Entwicklung gar nichts davon hört. Weil die Firmen ganz klar sagen, wir entwickeln das bis zu einem gewissen Punkt, wo wir dann evaluieren, ob es ein gutes Spiel ist oder nicht. Und wenn wir es dann noch absägen, weil es nicht funktioniert, dann haben wir natürlich einen ganzen Batzen Geld in der Entwicklung verbraten, aber es ist zumindest kein Image-Schaden, weil die Leute wussten gar nicht, dass es dieses Projekt jemals gab.
Mhm. Ja, die Geschichte um Star Citizen ist ja ziemlich besonders auch. Vielleicht können wir heute mal so ein bisschen den Weg zeichnen. Wann bist du denn eingestiegen?
Ich bin eingestiegen 2014.
2014, das heißt, du hast so den Beginn gar nicht so mitbekommen mit der Kickstarter-Kampagne, weißt du das noch?
Was Doch, das war kurz nach dem Kickstarter.
Aha, war denn nicht erst 2012? Beziehungsweise war denn nicht 2012, also
jetzt,
so zwei Jahre später?
Jetzt muss ich gerade mal googeln. Mhm. Moment.
Mach das auf jeden Fall mal, weil das ist eine spannende Geschichte, wie es gestartet hat und was da auf dem Weg eben noch passiert ist.
Okay, der Kickstarter, die Kickstarter-Kampagne war 2013. 2012 war die erste Ankündigung, 2013 dann die Kickstarter-Kampagne und ich bin dann 2014 dazugekommen. Also es war definitiv schon nach dem Kickstarter, aber sehr früh.
Hast du die ersten Trailer auch gesehen, wo Chris Roberts sich so in der Greenbox dann in so ein gerendertes Schiff gesetzt? Ja, okay, alles klar. Das heißt, das hast du auch nochmal mitbekommen. Und dann ging's ja los. Und ich gebe dir mal meine Version wieder, wie sie mir zugetragen wurde. Und du kannst das ja vielleicht mal ergänzen oder aufschlüsseln. Und zwar, Chris Roberts hat gestartet und es ist ziemlich schnell, diese Fundraising-Kampagne, wenn das so heißt, Fundraising, glaube ich, ist sie ziemlich schnell durch die Decke gegangen. Und dann gab's aber irgendwann mal diesen ersten Punkt, wo dann aus dieser Idee, Squadron 42 zu machen, also so das schönste, weiß nicht, Wing Commander der jetzigen Zeit, dann kam auf einmal irgendwie dieser Gedanke Star Citizen und der hatte doch damit zu tun, dass viel mehr Geld reingekommen ist, als man sich erhofft hat und dann dadurch gesehen hat, dass man Ressourcen auch aufbringen könnte, um jetzt was zu machen, was eigentlich die Idee war.
Ja, also das ging tatsächlich am Anfang extrem durch die Decke. Dazu muss man wissen, historisch hat Chris Roberts mit Wing Commander ja schon eigentlich ein unter Science-Fiction-Gamern sehr bekanntes und sehr beliebtes Spiel auf den Markt gebracht. Mhm. Und danach ist Chris Roberts aber erstmal abgedampft nach Hollywood und hat eine ganze Zeit lang gesagt, nee, Videospiele mache ich nicht mehr. Ich versuche mich jetzt in der Filmindustrie. Mhm. Und kam dann eben wieder mit dieser Star Citizen-Ankündigung und die Leute dachten sich alle so, oh Gott, das ist der Wing Commander-Typ, das wird super. Mhm. Dementsprechend kamen dann in dem Kickstarter knapp $2 Millionen zusammen, was nach heutigen Standards halt absolut nichts ist, aber damals war das halt schon quer durch die Medien und dann eine ganze Zeit lang lief das Ganze so, dass es sogenannte Stretch Goals gab. Mhm. Das heißt also, immer wenn ein Backing-Meilenstein erreicht wurde, bei 10 Millionen, 15 Millionen, 20 Millionen und so weiter und so fort, wurde ein neues Feature versprochen. Mhm. Und da kam dann eben auch irgendwann der Punkt, wo man gesagt hat, wir splitten das jetzt auf in Star Citizen und Squadron 42, weil ich glaube, dass das Stretch Goal an dem Punkt war, eine komplett 30 Stunden lange Singleplayer-Kampagne, irgendwie sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und dann haben sie halt gesagt, ja, dann machen wir daraus ein separates Spiel. Und so wurde das Projekt immer größer und größer und größer, weil sie halt erstmal gesagt haben, ja, 25 Millionen kriegen wir im Leben nicht zusammen, da können wir das auch ruhig mal versprechen. Und dann standen sie da und hatten dann dieses Stretch Goal und das Ganze, das war so einer der Punkte, wo das Spiel viel, viel größer geworden ist, als es ursprünglich mal gedacht war.
Und dann in dem Zusammenhang, diese Entscheidung war ja auf jeden Fall aus heutiger Sicht für mich das, was ich mir von Squadron 42 erhoffe und auch von Star Citizen, ja richtig. Allerdings hat sie auch ein paar negative Konsequenzen gebracht. Ich erinnere mich nur im Dunkeln, ich weiß nicht, was du weißt oder was die Zuhörer darüber wissen, aber gerade durch dieses Aufsplitten, weil CIG mit der Engine, ich glaube die Unreal Engine, das wirst du mir gleich sagen, gearbeitet hat und dann hieß es einfach mal, naja, ihr habt aber einen Vertrag nur für ein Spiel gemacht, was soll denn das jetzt, ihr wollt zwei machen und dann gab es ziemlich lange auch Zoff, oder?
Ja, das war nicht die Unreal, sondern die CryEngine.
Mhm. Danke.
Dazu kam, also das war das eine und das andere war, dass CIG da anteilig auch so ein bisschen von Amazon über den Tisch gezogen worden ist. Mhm. Weil ursprünglich hat CIG angefangen, auf der CryEngine zu entwickeln und musste dafür, aber weil die für einen MMO nicht ausgelegt war, mussten sie relativ viele Anpassungen am Netzwerk-Backend machen. Mhm. Und irgendwann kam dann Amazon um die Ecke und hat gesagt, hey, sieht doch eigentlich ganz lustig aus, was ihr hier macht. Unterstützen wir das Ganze ein bisschen, tauschen da Informationen aus. Und daraus sollte dann eigentlich die Amazon Lumberyard werden.
Mhm.
Also eine Render-Pipeline von der CryEngine aufgesetzt auf extra Netcode. Und eigentlich war halt ganz lange der Plan, dass Star Citizen dann auf dieser Lumberyard und Squadron 42 auf der CryEngine laufen würde. Die technisch eigentlich dasselbe waren, nur da hätten sie halt von Amazon, hätten sie dann für das andere Spiel einfach über die Lumberyard eine Lizenz bekommen. Und dann hat Amazon ein oder zwei Spiele mit der Lumberyard released und dann gesagt, nee, wir stampfen das Ganze jetzt wieder ein.
Aha.
Und dann stand CIG da mit einer Engine, die so technisch nicht mehr fortentwickelt wurde, obwohl sie eigentlich gerade die Engine-Entwicklung selber ausgelagert hatten und musste dann halt zurück auf die CryEngine. Und das hat dann diesen Knatsch gegeben.
Ah, okay, also, und war das ein anderer Knatsch oder gab es den gar nicht?
Ihr macht jetzt
einfach mal zwei Spiele, das habe ich mal gehört, dass das ein Problem ist, dass die Lizenz wohl für ein Spiel gekauft wurde und auf einmal hieß es, Moment, Squadron 42 und Star Citizen.
Ja, weil ursprünglich angedacht war, dass Squadron 42 eben nicht auf der CryEngine Squadron 42 sollte auf der CryEngine lizenziert werden, so rum, und Star Citizen hätte es aber nicht noch werden sollen.
Mhm.
Sondern das hätte halt über die Lumberyard laufen sollen und da die Lumberyard dann eingestampft wurde, sind sie zurückgerutscht auf die CryEngine und das hat dann das Problem gegeben.
Ja, das interessiert mich in dem Zusammenhang, weil es klang damals so, ich habe das ja nur vom Hörensagen von der Community mitbekommen, zu dem Zeitpunkt, als ob auch das ein Grund war, wo man sagt, naja, das hat ja auch zwar nicht bei jedem Entwickler Ressourcen gefressen, aber ich sag mal, wenn die Chefetage vielleicht ein bisschen gerade andere Themen zu klären hat, dann kann sie nicht so gut Impulse reingeben oder sonstiges. Ich habe mich immer gefragt, ob das nicht so ein bisschen als ein Punkt angesehen werden kann, wieso Star Citizen da vielleicht ein bisschen länger gebraucht hat, auch wenn es nur ein halbes Jahr ist. Weil, naja, da gab es erstmal andere Probleme. Eventuell haben sich ja Anwälte drum gekümmert. Kann man sich auch vorstellen.
Ja, also grundsätzlich kannst du davon ausgehen, dass das Anwälte waren. Das Ding ist halt einfach, dass CIG damit geplant hat, dass Amazon diese Lumberyard-Engine entwickeln würde und sie dann die Engine einfach nur von außen einkaufen müssen.
Mhm.
Und dann war das aber nicht der Fall. Und auf einmal mussten sie diese Entwicklungsarbeit, die eigentlich Amazon hätte machen sollen, mussten sie auch wieder mit übernehmen.
Waren das,
da ist dann im Kosten? Endeffekt die Star Engine draus entstanden, mhm. aber das hat natürlich alles noch mehr Entwickler gebraucht, die dann auf einmal diese Arbeit, die man eigentlich auslagern wollte, machen mussten.
Dann geht's mir genau um diesen Punkt. Okay, alles klar. Das heißt, man musste auf einmal eine neue Engine machen, man brauchte Mitarbeiter und der ganze Plan wie es hätte laufen sollen, war eigentlich in der Mülltonne gelandet, mehr oder weniger. Man hat neu aufgesetzt, jetzt ganz drastisch gesagt und einfach. Das heißt, was sagt denn dein Bauchgefühl? Hast du ein Bauchgefühl zu sowas? Weil ohne viel zu wissen, sagt mir mein Bauchgefühl, das ist immer so eine Einschätzung bei mir, dass sie dadurch dann gute 2 Jahre an Entwicklung bestimmt verloren haben, weil sie nochmal von vorne anfangen mussten, einfach gesagt.
Naja, sie mussten nicht unbedingt von vorne anfangen, sie mussten nur viel mehr Arbeit machen als geplant. Und ich würde fast sagen, wenn ich mir den technischen Umfang der Star Engine anschaue, dann sind es weniger 2 und mehr 4 bis 5 Jahre, die dafür alleine an technischen Blockern draufgegangen sind. Weil die Star Engine, so wie sie jetzt ist und so wie sie in Zukunft weiterentwickelt wird, ist nochmal ein ganz anderes Biest als die Lumberyard, aber so wie ich das damals verstanden habe, war eigentlich der Plan, dass Amazon die Lumberyard mehr und mehr in die Richtung entwickeln würde. Und Amazon hat als Firma, insbesondere in der Softwareentwicklung, einfach viel, 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 viel mehr Ressourcen, die sie auf so ein Projekt draufschmeißen können, als CIG. CIG ist jetzt bei 900 Millionen insgesamt im Funding, irgendwie so über den Daumen. Das ist für Jeff Bezos ist das Spielgeld.
Ja.
Der sagt halt im Zweifelsfall, hier, bumm, habt ihr. Und hätte Amazon diese Entwicklung übernommen, hätten gewisse Dinge in Parallel laufen können. Und CIG hätte viel mehr Entwickler gehabt, die sie eigentlich anders, die eigentliche Entwicklung des Spiels setzen könnten und nicht an die Entwicklung der Engine. Weil ein nicht unerheblicher Anteil der Entwickler bei CIG und der Programmierer bei CIG sind Leute, die sich um die Star Engine kümmern und nicht um das eigentliche oder um die eigentlichen Spiele, muss man ja sagen, die jetzt auf dieser Engine laufen werden.
Aber da haben wir einen ganz, ganz großen Punkt, weil die Einstiegsfrage war ja, warum dauert das Ganze so lange? Also da sind wir schon an einem Segment, wobei ich sagen möchte, dass das ja an und für sich eigentlich das Beste ist, was hätte passieren können, weil was dann draus entstanden ist, und du sprichst ja hier jetzt ganz oft schon von der Star Engine, die haben wir gesehen, ich glaube in Los Angeles das erste Mal, oder was doch tatsächlich Manchester? Los Angeles dann das erste Mal, und es ist schon der Wahnsinn, was diese Engine schaffen kann, und sie spielt dem zu, was Chris Roberts als Visionär, lass uns mal kurz auf ihn eingehen, was er da tatsächlich auch manchmal so hinsichtlich dieses, warum dauert es so lange, ich sag mal, von dem, was ich höre, abkriegt. Da heißt es, Chris Roberts sei sehr detailverliebt, und das würde dann so die Spielentwicklung hemmen. Was denkst denn du darüber?
Ich glaube, das ist wieder so ein bisschen so dieser ewige Konflikt. Die Leute wollen das perfekte, fertige Spiel und sie wollen es gestern gehabt haben.
Aber warte mal, glaubst du, dass Chris Roberts detailverliebt ist und dass das Ganze so ein bisschen die Spielentwicklung auch hemmt? Oder bist du bei der Fraktion, die sagen, nö, das ist doch genau richtig, und die Entwickler machen ja im Hintergrund, er hält sie da gar nicht so sehr auf, wie es heißt?
Ich gehöre zu der Fraktion, die sagt, es ist eigentlich super, weil bei dem, was man so hört, und da rede ich jetzt von Dingen, die man mir so von Seiten von anderen Entwicklern gesagt hat, ist Chris Roberts ist Perfektionist und sehr detailverliebt, paart das aber mit unglaublichem technischen Wissen. Und das führt dazu, dass er halt im Zweifelsfall auch sagt, halt, Moment, schlechte Idee, das so zu machen, wir machen das jetzt anders. Mhm. Und dann aber auch genau erklären kann, warum seine Option die bessere Option ist. Und in der Regel ist es das dann auch. Und natürlich würde es rein objektiv schneller gehen, wenn man da einen Chef sitzen hätte, der einfach sagt, ja, hier wird schon irgendwie passen, wir winken das jetzt durch. Und wenn du Glück hast, führt das Ganze dann auch dazu, dass ein Spiel extrem schnell fertig ist. Nur weißt du nie, wann es dir dann aus technischer Sicht um die Ohren fliegt. Und von daher sehe ich persönlich es eigentlich als Vorteil, dass CIG Chris Roberts hat, der eben auch wirklich das Ganze mit seinem Perfektionismus so optimiert machen möchte wie möglich, weil es ist halt dieser Konflikt in der Fangemeinde da. Auf der einen Seite wollen wir ein Spiel, das bei Release der 1.0 wirklich fertig ist, sich rund anfühlt, uns viele Dinge zu tun gibt und allgemein sehr viel Spaß machte, ohne dass wir alle 2 Stunden einen Game-Breaking-Bug haben.
Keine Wipes, ja.
Auf der anderen Seite wollen die Leute aber auch, dass es vor der Rente fertig wird. Und letztendlich ist es in der Softwareentwicklung ist es leider Realität. Du machst es entweder schnell und schlecht oder langsam und gut.
Mhm.
Und ich persönlich gehöre zu dem Lager, ich hab's lieber langsam und gut, als dass ich so den typischen, ja, man kann schon fast sagen, Electronic Arts Release habe.
Mhm, wobei wir uns aktuell an so einer, ich finde, fast schon eine Schwelle befinden zwischen, es ist in vielen Bereichen schon sehr, sehr, sehr gut spielbar und fertig, wenn du weißt, worauf ich hinaus will und kann unheimlich viel, ich habe ja 3000 Stunden plus drin, kann unheimlich viel ja auch einem geben, ohne dass es fertig ist, aber man merkt gleichzeitig, dass Elemente reinkommen, die es immer mehr erkennen lassen oder die immer mehr erkennen lassen, wohin die Reise geht. Da befinden wir uns schon auf jeden Fall hin. Aber nochmal ganz kurz zu Chris Roberts. Und zwar, ich sag dir jetzt einfach mal was ich gehört habe. Vielleicht weißt du da gar nichts drüber oder das ist echt nur vom Hörensagen, aber vielleicht spannend. Und zwar, dass Chris Roberts überhaupt nicht mehr, und zwar schon etwas länger, in der Entscheidungsgewalt sitzt, sondern das Ganze auch abgegeben hat. Und eigentlich sich jetzt sehr stark auch zurückgezogen hat aus der Entwicklung, der Finalisierung des Spiels. Ist das Hut? Hast du davon gehört?
Also, was ich weiß, ist, dass gewisse kleinere Entscheidungen von nicht mehr direkt von ihm selber, sondern von seinen, das sind die sogenannten Directors, das sind die Leute, die man dann gerne zum Beispiel im Inside Star Citizen sieht, also wirklich die höchste Management-Ebene eigentlich auf technischer Seite, dass die sich die Sachen anschauen und gewisse Entscheidungen ohne ihn treffen können. Aber grundsätzlich alles, was in irgendeiner Weise losgeschickt wird, geht zumindest einmal über seinen Tisch.
Mhm.
Und von daher ist er definitiv noch in die Entscheidungsprozesse, soweit ich das zumindest weiß, involviert.
Es ist aber auch ein Zeichen dann. Also gleichzeitig, wir merken ja, dass wir immer mehr Spielbarkeit reinkriegen mit den ganzen Events, die wir in der ersten Folge auch besprochen haben. Das heißt, es ist jetzt so, dass ich glaube, jeder die Vision versteht und dann muss ja auch nicht mehr aktiv gearbeitet werden. Und wenn ja, naja, ist halt die Frage, es fehlen noch ein paar Sachen, die ich als noch nicht abgeschlossen sehe und darüber hinaus gibt's noch mehr, aber sowas wie zum Beispiel diese ganzen Sachen wie Push- und Pull-Mechanik und so kommt jetzt aber auch oder das mit den Leitern, das kommt jetzt ja. Aber darüber hinaus wirklich dieses Bounty Hunter 2.0 beziehungsweise noch wichtiger, viel, viel wichtiger, die Ingenieursmechanik. Aber wahrscheinlich reden wir über etwas, wo CRG schon irgendwie 3/4 Jahr oder 2 Jahre im Voraus weiß, welche Steps da gemacht werden müssen. Da muss ja Chris Roberts da nicht in jede einzelne Entscheidung noch rein, weil der Plan ist vielleicht fertig. Also so fühlt sich das für mich an als Laie.
Also grundsätzlich ist es bei diesen Sachen so, in der Regel wird am Anfang einmal ein Design-Draft gemacht. Das heißt also, die Leute setzen sich in ein Meeting zusammen, überlegen sich, wir wollen diese Mechanik und wir wollen sie so umgesetzt haben. Dann wird noch hin und her debattiert und geguckt, wie man diese Mechanik so gut wie möglich implementiert bekommt. Dann wird daraus einfach nur ein ganz langes Dokument erstellt. Und dann passiert eigentlich erstmal, das kann je nach Größe des Features, kann das ein paar Monate sein, das kann aber auch mal 2 Jahre lang dauern, passiert die technische Umsetzung.
Mhm.
Und in dieser technischen Umsetzung alleine, da wird Chris Roberts nicht mehr mit groß dran rumbaldovern. Aber sobald das Ganze fertig ist und sobald das Ganze intern spielbar ist, dann wird eine Abnahme gemacht und ich gehe stark davon aus, dass Chris Roberts bei diesen Abnahmen der fertigen Features noch dabei ist, weil dann wird halt geguckt, wie integriert sich das Ganze ins eigentliche Spiel, wie fühlt es sich alleinstehend sowie in Kontext an und wie könnte man das Ganze noch weiter optimieren. Und dieser Abnahmeschritt, der passiert in aller Regel, und da gehe ich davon aus, dass es bei CAG genauso ist, passiert der auf höchster Ebene.
Okay, dann bestätigt das ja eigentlich das, was ich versucht habe auszudrücken, und zwar an und für sich ist der Plan gemacht. Jetzt muss nur noch fertig gebastelt werden. An vielen Stellen. Und es wird bestimmt hier und da nochmal eine Frage aufkommen, aber dann verstehe ich das, weil mir hat das ein bisschen Sorgen gemacht, als ich von diesem Rückzug in Gänsefüßchen hier mal dargestellt gehört habe. Ich habe mir dann echt irgendwie gedacht, okay, was ist das denn jetzt für ein Zeichen? Das Gespräch eicht mich dahingehend so ein bisschen auch ein. Das ist schön. Ja.
Also das würde ich jetzt nicht als was groß Besonderes sehen, weil CIG ist eine Firma mit 1200 Mitarbeitenden. Davon lass es nur ein Viertel sein, die tatsächlich in irgendeiner Weise an Sachen arbeiten, die für Chris wirklich interessant sind. Mhm. Der kann trotzdem nicht bei 300 Leuten jeden Tag hinterm Schreibtisch stehen, die Entscheidungen treffen. Das geht einfach mathematisch schon nicht. Und von daher gibt es halt sehr gestreamlinete Prozesse, die darauf ausgelegt sind, dass er so viele Sachen so effektiv wie möglich in irgendeiner Weise überschauen kann. Und
Warst du in Manchester auch bei dieser Tour durch die Büros?
Nee.
Okay, dann das passt nämlich so gut mit der Nähe. Das war sehr faszinierend. In einem der Büros wurde uns erzählt, und das hast du auch gesehen, es gab einfach so Mitarbeiterplätze, so in der Mitte, lass es mal 10 bis 20 gewesen sein, und drumherum so 2-3 Glasbüros, wo dann die Chefentwickler dann eben drin saßen, und unter anderem auch Chris Roberts, und da hieß es also, dass er wirklich dann rauskommt und dann direkt, also er ist nicht irgendwie 50 Gebäude weiter, aber auch die anderen Entwickler, das hat schon einen das Gefühl gegeben, dass man im Austausch sehr, sehr nah dran ist. Aneinander. Mhm. Gut, die perfektionistische Art von Chris Roberts und quasi er und sein Einfluss auf das Projekt, inwieweit hat das die Entwicklung auch gehemmt oder verlängert? Das ist einer der Punkte, aber auch die Technik darunter. Ich weiß sehr viel um diese Information. Der Seelenheil Server-Meshing beziehungsweise Building Blocks auch auf dem Weg. Da gab es viele Sachen, die uns durch Inside Star Citizen Episoden immer wieder mal gezeigt wurden, die dann zum Teil jahrelang einfach gefühlt nicht kamen oder auch nicht mal gefühlt. Und trotzdem war die Vision Star Citizen, daraus eine MMO zu machen, immer an gewisse technische Begebenheiten und Möglichkeiten auch geknüpft. Und weißt du, welche Datenbank es war, bevor sie zur Graphendatenbank gegangen sind?
Keine Ahnung.
Aber auf jeden Fall hat die nicht funktioniert. Und das bedeutete für mich eines. Das war um die 3.18 herum. Da hatte ich das Gefühl, vielleicht erinnerst du dich noch, Chris Roberts hatte diesen Brief geschrieben, wo er gesagt hat, naja, sie können damit nicht mehr weiter. Und sie müssen jetzt quasi gucken, ob sie warte mal. Das war sogar die Graphendatenbank. Da haben sie auf die umgestellt und waren sich, glaube ich, noch unsicher, ob das klappt. Das heißt, worauf ich hinaus will, der komplette Prozess, etwas zu entwickeln und dann festzustellen, dass man die Datenbank ändern muss oder die Struktur. War das eigentlich ein kompletter Unterbauwechsel? War das riesengroß oder stelle ich mir das auch wieder hier als Laie zu groß vor, den Datenbank-Switch?
Das ist tatsächlich schwierig zu beurteilen. Ich gehe davon aus, dass es schon eine ziemlich große Sache war. Mhm. Aber das kommt letztendlich extrem viel darauf an, wie sehr so du den eigentlichen Quellcode mit verschiedenen Datenbankunterstützungen im Kopf geschrieben hast. Wenn du es von vornherein darauf auslegst, dass du sagst, okay, möglicherweise müssen wir das irgendwann wechseln. Deswegen schreiben wir es so, dass wir quasi nur eine Dependency raus, die andere Dependency reinschmeißen.
Kannst du das für dann Einsteiger auch nochmal erklären? Dependency?
In der Regel gibt es für eine Datenbank, gibt es dann eine Datenbankbibliothek. Das ist eine ist quasi einfach der eigentliche Softwareunterbau dieser Datenbank, der dir dann erlaubt, damit zu interagieren. Und die Sachen sind bis zu einem gewissen Grad standardisiert. Und wenn du es richtig machst, sagst du halt, okay, wir nutzen jetzt keine Ahnung was, einen Oracle DB oder was weiß ich. Standardisierst du dann deinen Befehlssatz dafür und wenn du dann irgendwann feststellst, nee, okay, Oracle ist nicht, ich will jetzt auf Postgres, um zwei Datenbanknamen in den Raum zu schmeißen, die dir absolut nichts sagen, dann gibt es relativ gut automatisierbare Schritte, um von dem einen aufs andere zu wechseln.
Ah, okay. Gut, ich hätte mit den mit den Namen war ich tatsächlich verunsichert, ob das jetzt Datenbanken sind, weil mein Impuls wäre auch gewesen, dann schreibt man sich halt ein Tool, was die andere Datenbank versteht und die eigene und dann auf ein Knöpfchen gedrückt und einfach nur transferiert. So einfach ist es wahrscheinlich aber nicht.
Das geht, wenn du es vorher bedacht hast, dass du mal irgendwann umwechseln musst. Mhm. Es gibt aber auch gewisse Datenbanken, die sind strukturell und funktionsfähig so unterschiedlich, dass das eben nicht mehr so ohne weiteres funktioniert. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass es bei CIG, bei diesem Switch, genauso gelaufen ist, dass die Dinger funktionsmäßig so unterschiedlich voneinander waren. Und es war ja eigentlich nicht nur eine Datenbank, sondern es war ja der komplette Entity Graph, der dahinter hing. Die dann entsprechend umgebaut werden mussten. Also ich gehe schon davon aus, dass das ein ziemlich großes Unterfangen war.
Dann komme ich mal zu dem nächsten Punkt, weil dieser Wechsel für mich persönlich vom Erlebnis, es war bestimmt viel mehr Arbeit, aber ich beschäftige mich sehr gerade im Moment, wie du merkst, mit diesem, warum dauert das so lange? Und dieser Wechsel, ich glaube für mich, für mein Bauchgefühl, hatte gar nicht so lange die Spielerentwicklung aufgehalten, beziehungsweise vielleicht war man erstmal auf dem falschen Dampfer und musste dann wechseln, aber der Wechsel ging dann doch im Nachhinein recht rasch. Ich glaube, es gibt so ein riesen Killer-Thema, wieso alles so lange dauert. Mit Killer meine ich einfach, dass es bedeutend ist. Wir müssen uns ja immer wieder vor Augen führen, dass wir hier etwas spielen können, was spielbar gemacht werden muss, auch die ganze Zeit, so halbwegs, so gut es funktioniert. Und gleichzeitig bastelt man dran. Und da hat man auch verschiedenste, oh, Entschuldigung, hier die ganze Zeit, ich muss mal die Wasserflasche wegstellen, das tut mir echt leid, auch den Zuhörern gegenüber. Also, wo war ich nochmal?
Das Ganze spielbar zu halten.
Das Ganze spielbar zu halten. Was hältst du denn da davon? Weil eigentlich muss ich da gar nicht groß schwallen, dankeschön. Meinst du, dass diese ganzen Iterationen mit, wir machen hier im PTU und wie es auch da davor war und so weiter, das musste sich ja auch ausgedacht werden und man musste dann schauen, wie programmieren wir und halten es gleichzeitig auch irgendwie spielbar und programmieren im Hintergrund dran. Ist das nicht sowieso eine Bremse, die viele andere Studios nicht haben?
Ja, grundsätzlich hat dieses Vorgehen hat drei Vorteile und einen sehr, sehr großen Nachteil. Der sehr, sehr große Nachteil ist schlicht und ergreifend, dass du eben permanent so funktionsfähig wie möglich Builds zur Verfügung stellen musst und da einiges an Ressourcen reingeht. Dazu hast du dann halt Community Management, Spielersupport und so weiter und so fort. Das sind alles extra Leute, die damit dran arbeiten müssen, einfach weil wir dieses Persistent Universe jetzt schon haben. Das ist halt der riesengroße Nachteil und dadurch bindet es sehr viele Ressourcen, die andernfalls in der Entwicklung tätig sein könnten und dann den Release-Termin näher ranholen könnten. Das ist der riesengroße Nachteil. Die drei Vorteile sind, Nummer eins, und das ist der Grund, warum CIG es primär macht, du kannst halt dadurch nebenher Umsatz generieren, was für CIG zwingend nötig ist, weil die hätten sonst nicht das Geld, das Ganze so zu entwickeln. Weil sie eben keinen Publisher haben, der sagt, okay, Budget ist $1 Milliarde, hier, wir sehen uns in 10 Jahren wieder. Vorteil Nummer 2 ist, dass dadurch, dass es dauerhaft in einem spielbaren Zustand gehalten werden muss, hat das Ganze viel höhere Qualitätsansprüche. Weil in der Regel in so einem Development-Build, das muss nicht unbedingt funktionieren. Und wenn es mal ein halbes Jahr lang nicht spielbar ist, das interessiert das Studio dann in dem Fall auch nicht. Mhm. Heißt also, alleine schon dadurch, dass das Ganze dauerhaft spielbar sein muss, werden viel mehr Bugs zeitnah behoben, die sonst teilweise jahrelang in irgendeinem Backlog verschwinden würden. Und Vorteil Nummer 3 ist, dass CLG durch dieses PU und das PTU und das Evocati und die Tech-Tests und was es sonst noch so alles gibt, unheimlich viele Daten sammeln können, die sie erstmal so gar nicht selber generieren könnten. Das heißt also, alleine schon Daten über Spielerverhalten, das man sonst hätte schätzen müssen. Daten über Dinge, die Spieler gerne tun, die Spieler nicht gerne tun. Extrem viel Feedback, sofern es denn konstruktiv formuliert ist, zu allem, was so implementiert ist. Und all diese Daten fließen dann ja auch irgendwo wieder in die Entwicklung ein. Und diese Daten hast du aber nur, wenn du in irgendeiner Weise einen Test machst. Deswegen gehen zum Beispiel manche Studios hin und machen dann einen Closed-Beta-Test. Einfach um dieses Feedback von der Spielerschaft zu bekommen. Weil egal, wie viele Leute du auf deiner Seite erstmal reinsetzt und dieses Spiel testen lässt, ein Entwickler, der sich hunderte Stunden damit beschäftigt hat, ein Spiel zu entwickeln, der weiß dann, welche Entscheidungsprozesse zu gewissen Designentscheidungen geführt haben, während ein Spieler, der es sich mal über ein Wochenende greift und anguckt, da im Zweifelsfall steht und das aus einem völlig anderen Blickwinkel sieht. Und diesen Blickwinkel, den hast du intern, hast du den irgendwann einfach nicht mehr. Weswegen es für einen Entwickler unglaublich wertvoll ist, insbesondere für ein Videospiel, zu sehen, was die eigentlichen Spieler, die mit der Entwicklung nichts zu tun hatten, dann letztendlich damit machen. Und ja, diese drei Vorteile, Finanzierung, Qualitätsstandards und Spielerfeedback, nimmt CIG halt mit und dafür nehmen sie in Kauf, dass das Ganze länger dauert.
Mir ist gerade mal wieder die Größe des Ganzen bewusst geworden. Ich erinnere mich auch noch an LA. Das war für mich wirklich erstaunlich, wie so eine Halle gefüllt wird mit so vielen Leuten, die so euphorisch sind bei einem Projekt, das eben lange dauert, aber wie du zu Anfang gesagt hast, gar nicht so lange. Und wenn wir uns angucken, welche Schritte und Fallstricke da auf dem Weg waren und was in der Technik und welche Ambitionen, also was in der Technik man entwickelt und welche Ambitionen man hat, dann bin ich mit dem Thema auch eigentlich immer sehr, sehr ruhig. Es ist aber trotzdem ein Thema, was immer wieder aufkommt. Deshalb danke ich dir, dass du mir deinen Input dazu gegeben hast. Wenn ihr gerne mal zu dem Thema auch was loswerden wollt, könnt uns gerne auf den Discord besuchen, der hier verlinkt ist, unter dem Podcast. Deadly, weißt du vielleicht noch einen Punkt, der es extrem lange gemacht hat? Oder haben wir jetzt eigentlich alle so, ich sag mal, wesentlichen, gröberen besprochen?
Naja, was halt ein Punkt ist, über den man definitiv eigentlich reden muss, ist Squadron 42.
Oh.
Weil es bindet nun mal viele Ressourcen in der Entwicklung. Und obwohl sehr, sehr viele der Sachen für Squadron 42 im Persistent Universe auch mitgenutzt werden, ist es trotzdem so, dass CIG gewisse Sachen dadurch zweimal entwickeln muss. Weil sie in einem in einem Einzelspielerspiel super funktionieren, in einem MMO aber gar nicht.
Auch das Entwickeln von den verschiedenen Sachen, die man dann zurückhalten musste, auch unheimlich lange. Vielleicht erinnerst du dich an diesen einen Schub, den wir bekommen haben nach LA, wo wir immer mehr Sachen aus Squadron 42, ich glaube von einem Jahr war das Ziel intern bei CRG, auch nach außen kommuniziert, dass man innerhalb von einem Jahr diese ganzen Sachen vom Squadron 42 überträgt. Das heißt, die waren ja eigentlich im Background schon die ganze Zeit da, funktionabel für einen Singleplayer. Und die haben wir jetzt, deshalb sieht aus, also das sind auch so komplett anders aus aktuell inzwischen. Und da tut sich noch eine Menge. Aber du sagst, dass diese Entwicklung von Squadron 42, vielleicht kannst du da noch mal ins Detail eingehen, wenn du da Detailwissen hast. Das heißt, ich hatte das immer so als Nahtstelle im Gefühl. Das heißt, dass die Entwickler von Star Citizen sich ab und zu mit den Entwicklern von Squadron 42 austauschen und sich da eben in Meetings oder wie auch immer in 1:1 Austausch Möglichkeiten, die Daten transferiert werden?
Also grundsätzlich ist es aus technischer Sicht ja so. Wir haben bei CIG eigentlich drei große Abteilungen. Das erste ist die Abteilung, die sich mit der Star Engine beschäftigt und die komplette Technologie baut, die eigentlich beiden Spielen zugrunde liegt. Und dann gibt es zwei spezialisiertere Abteilungen, die eine für Star Citizen, die andere für Squadron 42. Die machen dann solche Sachen wie zum Beispiel das Bauen von Environments. Und das Kreieren von Content, das Schreiben von Stories, das Aufnehmen von Voicelines, das Animieren von NPCs. Und viel von dem, was für Squadron gemacht wurde, kannst du in Star Citizen so nicht eins zu eins wiederverwerten, weil wir brauchen in Star Citizen brauchen wir keine 2 Stunden Monolog von Admiral Bishop. Mhm. So gern ich Gary Oldman hab, aber für einen MMO ist das absolut nutzlos. Und hätte es Squadron 42 nicht gegeben, gehen wir einfach mal davon aus, dass das Projekt so nicht gegeben hätte, sondern dass alle an Star Citizen gearbeitet hätten, hätten sie halt nicht diese 2 Teams gebraucht, die parallel an 2 verschiedenen Spielen gearbeitet haben, auf derselben technischen Grundlage, sondern sie hätten alle Leute an 1 ranstecken können. Und das hätte für uns in erster Linie geheißen, dass es in Star Citizen viel mehr Content gegeben hätte, viel mehr Welten, die fertig wären, viel mehr Planeten, viel mehr Dinge auf diesem Planeten zu tun, viel mehr Vehikel, die im Zweifelsfall für uns interessant wären. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Boote. Wir haben gesehen, in Squadron gibt es nutzbare Boote. Mhm. Und vermutlich auch irgendwelche Mechaniken, die da drumherum funktionieren. Das hat sich also irgendjemand hingesetzt, hat das entwickelt. Mhm. Wenn diese Leute jetzt nicht im Squadron-Team gesessen hätten, sondern das Squadron-Team auch Teil des Star Citizen Teams gewesen wäre, dann hätten wir jetzt Boote im Persistent Universe, ganz dumm gesagt.
Ja, ich habe.
Und vielleicht noch eine Angelmechanik dazu, weil irgendwozu müssen die ja auch gut sein. Und dann würde ich einfach nur noch irgendwo auf Microtech verschwinden, lieben langen Tag und da angeln. Keine Ahnung. Ja,
ich frag,
aber dieser Content.
Ich frage mich nur, ich weiß, worauf du jetzt hinaus willst. Allerdings ist die Frage, du weißt ja aber auch, dass verschiedene Technologien ja noch entwickelt werden mussten. Das heißt, selbst wenn die Teams zusammen gesessen hätten für Star Citizen, hat man ja Sachen entwickelt, und Tools, interne Tools auch entwickelt. Ohne diese Tools hätten auch 5-mal so viele Entwickler wahrscheinlich nicht die Arbeit machen können. Es sei denn, sie basteln das irgendwie vor und dann lässt sich das integrieren. Das ist wahrscheinlich doch machbar.
Ja gut, aber ganz viele dieser Tools, die sind unabhängig von Star Citizen entstanden. Diese Tools sind gemacht worden, sowohl für Star Citizen als auch für Squadron.
Mhm. Ah, okay.
Heißt also, da sitzen wir jetzt eigentlich wieder auf dem Bereich des Engine-Teams.
Okay. Dann eicht auch das die Aussage das für mich besser und greifbarer ein. Deadly, ich würde sagen, Dankeschön